Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea und Autorin, und ich freue mich, dass du zuhörst. Folgst du mir eigentlich auf LinkedIn? Falls ja, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich vor ein paar Wochen auf einen Post besonders viel Resonanz erleben durfte. Und die Resonanz war dann allerdings so groß, dass ich sie nicht mehr so gut moderieren konnte, da ich nämlich gerade mit einem ziemlich blöden Infekt ausgenockt war. Und das führte dann dazu, dass ich den Post nach 2 Tagen wieder gelöscht habe, was ich nun bereue, denn es wurde in den Kommentaren so einiges sichtbar, was ich wirklich extrem spannend fand und auch jetzt noch finde. Es scheint derzeit so eine Art Glaubenskrieg, ja, ich weiß, ein sehr hartes Wort, aber sehr bewusst gewählt, ausgetragen zu werden über die richtige, in Anführungsstrichen, Herangehensweise an Unternehmen beziehungsweise im weiteren Sinne Organisationen. Und die Debatte wird, wenn ich das so richtig wahrnehme, vor allem geführt von Beratern, Trainern, Coaches, die ihre mit ihren Ansichten verknüpften Geschäftsmodelle verteidigen. Und sicherlich nicht nur das, sondern auch die Schulen, die sie vielleicht mal besucht haben, oder die Bücher, die sie irgendwann mal gelesen haben. Und ich finde sehr interessant, wie emotional es dabei wird. Im Kern scheint es dabei um eine ganz brisante Frage zu gehen, also scheinbar brisante Frage, nämlich: Wie hängen Menschen und Organisationen zusammen? Während für die eine Seite irgendwie klar ist, dass Organisationen aus Menschen bestehen, sagen die anderen, dass der Mensch an sich in der Organisation nicht vorkommt. Und dazwischen gibt es natürlich dann auch noch alle, die sagen, sowohl als auch. Welch folgenschwere Konsequenzen dieser Unterschied für die Führung und die Beratung von Organisationen hat, unter anderem darüber spreche ich heute mit Kai Mathiesen, der zusammen mit Judith Muster und Peter Laudenbach jüngst das Buch Die Humanisierung der Organisation veröffentlichte. Und damit vielleicht auch, aber da werde ich ihn gleich fragen, so ein bisschen zwischen diese von mir geschilderten Fronten geraten ist. Ja, genau von diesem Buch, ganz lieben Dank schon mal an die Autoren, verlosen wir heute 3 Exemplare. Das heißt, wenn du eins davon gerne hättest, dann melde dich einfach bis zum 28. März zu unseren Lea-News an. Und unter allen Neuanmeldungen werden wir die Bücher verlosen. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes zu diesem Podcast oder du gehst einfach auf die Website www.becomebetter.org. Ja, nun zu meinem Gast. Kai Mathiesen ist geschäftsführender Partner bei Metaplan. Er ist Kaufmann und Wirtschaftsethiker. Er berät vorwiegend Führungsgremien in Strategie- und Organisationsfragen. Und außerdem hat er, wie er selbst sagt, seit 20 Jahren Freude an Lehraufträgen an der Universität St. Gallen, glaube ich, vor allen Dingen, und aber wohl auch der Hamburg School of Business Administration, unter anderem zu digitaler Transformation und Führung. Ja, herzlich willkommen, lieber Kai. Wie schön, dass du heute bei mir im Podcast-Studio bist. Und vielleicht direkt zum Anfang die Frage, habe ich dich denn passend anmoderiert oder was möchtest du vielleicht noch hinzufügen?
Vielen Dank, liebe Christina. Danke für die Einladung. Ich glaube, wir müssen, es geht ja nicht um mich, deswegen brauche ich gar nichts hinzuzufügen.
Okay, also interessant, ja. Kai, ich habe euer Buch schon angesprochen. Bevor wir da vielleicht inhaltlich werden, wie beschreibst du denn die Resonanzen, die ihr bisher auf das Buch bekommen habt?
Also erst einmal gibt es sehr, sehr, sehr viele Resonanz. Und das freut uns natürlich. Unser bescheidener Anspruch oder meiner war, dass wir endlich mal, also dass ich mal ein Buch schreibe, was mehr als 100 Menschen gelesen haben. So, das scheint der Fall zu sein. Das letzte Buch, was ich geschrieben habe, war tatsächlich meine Dissertation und das ist vielleicht auch noch relevant für das Thema. Diese Dissertation trug den Titel Kritik des Menschenbildes in der Betriebswirtschaftslehre. Und hatte eben genau diesen wirtschaftsethischen Anspruch, also hat versucht, die Wertprämissen, die in einem Menschenbild sind, auf den Punkt zu bringen und da in ein Modell zu entwickeln, wie sich die Betriebswirtschaftslehre auf den Weg zu einer sozialökonomischen Lehre machen könnte. So. Das und dieses Buch hat sich aber nicht so gut verkauft. Das war eben so eine Dissertation, wie das halt so ist. Und deswegen sind wir sehr happy, dass sich unser Buch jetzt so gut verkauft und nicht nur verkauft, sondern vor allem gelesen wird. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Das
und dann
stimmt.
Gibt es,
also große Resonanz, ja. Aber die Frage, wie nimmt ihr die Qualität wahr, ne? Ja.
Richtig, und da gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt Menschen, die sagen, endlich habe ich verstanden, wie es geht. Also endlich habe ich verstanden, wie ich Organisationen auch betrachten könnte, welche Begriffe man nutzen könnte, um Organisationen zu begreifen. Und nicht einfach nur darüber zu reden und mystisch draufzuschauen, bewundernd davor zu stehen und dann doch nicht zu wissen, was man tut. Also es gibt ganz viele sehr begeisterte Reaktionen darauf, weil der Blickwinkel ja nicht neu, aber doch eben anders ist als der Mainstream. Und dann gibt es die anderen Reaktionen, die fast ideologisch dagegenhalten und dann ganz seltsam sagen, ja, das ist ja eine alte Theorie. Ich sage, ja gut, fängt an bei Kant. Das ist halt alt, aber Aufklärung ist halt nicht vorbei. So, also das heißt, es gibt ganz komische Reaktionen, die eigentlich nur aus einer sehr ideologischen Perspektive einordnen kann. Da sind Menschen, die glauben einfach, dass ihre Sichtweise die einzig richtige ist und haben auch Erfolg damit, haben ja auch wirtschaftlich Erfolg damit als Beraterinnen und Berater, aber sehen nicht, dass es auch andere, vielleicht auch produktive Sichtweisen auf dieses Phänomen Organisationen gibt, die auch helfen könnten. Und das ist ja eigentlich unser Beitrag zum Diskurs.
Naja, das, also ich nehme das jetzt schon als sehr vorsichtig formuliert wahr, wenn du sagst, die auch helfen können und so weiter. Also ich wage mich mal einen Schritt weiter in die Polarisierung und würde sagen, die aber vielleicht auch nützlicher wären, wenn man wirksam werden möchte. Also das ist ja nämlich so die Frage, ne? Also was führt zu was oder welche Effekte hat man denn dann eigentlich, wenn man so oder so rangeht an eine Organisation?
Und ich glaube, ich würde dir natürlich zustimmen, Christina, wir arbeiten ja viel mit eher, also wir nennen es organisationswissenschaftlichen Methoden, häufig systemtheoretischen Methoden, weil wir meinen, dass wir mit den Begriffen, die diese Theorien zur Verfügung stellen, Dinge zu packen bekommen und greifbar, bearbeitbar, verstehbar machen, die sonst nur ja, die einem sonst immer wieder entgleiten, entglitschen. Da kommt man, das ist so ein bisschen wie ein Aal, man kriegt ihn nicht zu fassen. So.
Ja.
Und wenn wir draufschauen, viele Methoden, die es sonst gibt, fangen beim psychischen System an, beim Menschen, wie er sich fühlt, wie er wahrnimmt, wie er wahrgenommen wird. Das ist ja auch legitim. Das ist auch genau. Das kann man gut machen. Dann gibt es noch viel Gruppendynamik, also wie verhält sich die Gruppe? Und wir meinen aber, dass wenn man auf Organisationen als Phänomen schaut, dann sollte man auch die Theorie verwenden, die für Organisationen gemacht sind und nicht die für Personen und nicht die für Gruppen. Die können auch was erklären, aber die können einige Phänomene eben nicht erklären, die man gut in den Griff bekommt, wenn man ein System, wenn man Organisationen als soziales System versteht und die dann zur Verfügung gestellten Begriffe nutzt.
Ja, da ist jetzt schon ganz viel drin. Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir da so reinspringen. Du hast ja eben schon deine Dissertation zitiert und man könnte ja vielleicht auch sagen, den Move, den ihr jetzt gemacht habt, könnte man so beschreiben, in den letzten 50 Jahren hat man ja in der Arbeitswelt den Menschen zunächst mal überhaupt entdeckt oder man könnte auch sagen wiederentdeckt. Ja, also wenn man jetzt sagt, das Humanpotenzial wurde ja erstmal durch so Leute wie Taylor, Weber und so weiter herausgerechnet aus der Organisation. Und dann gab es ja, aber da weißt du es wahrscheinlich noch sehr viel genauer, so in den 80er Jahren ja vermeintlich so diese Humanisierung der Arbeitswelt. Und die verkehrt ihr nun ja eigentlich ins Gegenteil, denn ihr sagt ja, man tut den Menschen keinen Gefallen, wenn man nun ständig nur auf sie schaut.
Es fing ein bisschen, also Taylor, du hast recht, Taylor hat sozusagen versucht, die Organisation als Maschine zu verstehen, die man nur genau genug betrachten muss und das genau genug durchtakten muss. Und dann muss der Mensch sich da reinfügen und die Bewegungen machen, die man am Fließband machen muss. Also ganz klassisch, Kind der Industrialisierung. Und dann fing es aber schon relativ früh an mit den Mayo-Experimenten, Hawthorne-Experimenten, dass man gemerkt hat, der Mensch findet doch irgendwie statt. Und allein, dass man es untersucht, führt schon dazu, dass sie höher leisten, weil man hinguckt und ihnen Aufmerksamkeit und Wertschätzung gibt. Und das ging dann in die Welle über 70er Jahre oder 60er, 70er Jahre, die dann auch zu dem Organisation, der Humanisierung der Arbeitswelt führten, zu dieser Bewegung. Das übrigens das Spannende, den damaligen Kongress, der dazu gemacht wurde, hat Metaplan moderiert.
Ach,
Das hat
witzig.
also eine gewisse Tradition, sich mit dem Thema zu beschäftigen bei uns.
Naja, und
Und
wenn man
unser
jetzt.
Anliegen,
Ach so, ja,
bitte?
erzähl erst mal weiter. Nee, nee, alles gut,
Und
mach weiter.
unser Anliegen bleibt tatsächlich, dass wir meinen, dass man versuchen sollte, sehr, also Organisationen so human wie möglich zu machen. Und das, und der Ansatzpunkt dafür ist aber dann oft nicht der Mensch, der dann sagt, mach's halt schöner, sondern es sind die Strukturen, die natürlich wieder durch Menschen gestaltet werden müssen. So, das ist der Unterschied und die Ausgangsthese des Buches ist, jede Organisation ist eigentlich eine Zumutung für den vernunftbegabten Menschen. Die Organisation schränkt ein, sie macht Vorschriften, sie macht Angebote, bestenfalls Zumutungen, andernfalls Organisationen sind einfach was ganz Schreckliches, wenn man nur Mensch sein will.
Ja, sehr gut. Ja, jetzt könnte man, wenn man jetzt so auf die Seite der Unternehmen geht, sage ich jetzt mal im engeren Sinne, dann könnte man ja sagen, Mensch, jetzt haben wir doch in den letzten Jahren, ne, uns total modernisiert, wir haben den Menschen entdeckt, ja natürlich, wir, ne, hier Humanisierung, haben wir alles verstanden, wir müssen auf unsere Leute gucken, wir müssen denen Angebote machen, wir müssen die in ihrem Leben gut begleiten, Stichwort, ne, Verantwortung, die man ja auch als Arbeitgeber hat, Sozialleistungen, eben nicht nur die Leute als Arbeitnehmer betrachten, ne? Also da könnte man ja sagen, jetzt haben die Unternehmen das doch jetzt gerade erstmal gemacht. So, und jetzt sagen wir, weil ich darf ja ruhig im Plural reden, weil ich glaube, unsere Positionen sind da ja sehr ähnlich. Jetzt sagen wir, ja, Moment mal, aber so wie ihr es macht und so wie ihr ständig draufschaut, so kann es irgendwie auch nicht gehen. Da kann man ja irgendwie auch verstehen, dass die sagen, ja, was denn jetzt, oder?
Naja, ich würde einfach mal Organisationen nicht, also Organisationen sind ja nicht dafür da, um Menschen glücklich zu machen, sondern sind dafür da, ein wirtschaftliches oder auch anderes Zweck zu erfüllen. Also müssen erstmal Geld verdienen, jedenfalls so viel, dass sie nicht pleite gehen und dann haben sie inhaltliche Ziele, die sie verfolgen. Diese Ziele sind, die sie verfolgen sie, indem sie Menschen in eine koordinierte ein koordiniertes Arbeiten bringen, technische Systeme dazufügen und dies alles zusammen nennt man dann Organisation und hat den Zweck, etwas zu tun, was mit dem Menschen erstmal nichts zu tun hat. So, deswegen macht man Organisationen. Und wenn dann der Mensch etwas widerständig ist und nicht das tut, was die Organisation gerade will, dann fängt man an, ihn irgendwie einzufangen und ihm alles Mögliche zu bieten, damit dieser Mensch sich dann in der Organisation so beheimatet fühlt, dass er in dem Purpose aufgehend die Erleuchtung findet in dem Job, den er oder sie gerade tut. So, so sind Organisationen. Das ist kein Ort für Menschwerdung, sondern das ist ein Ort, um irgendwas zu produzieren, irgendeinen Zweck zu verfolgen.
Ja, das ist, passt natürlich irgendwie auch nicht so richtig in die Zeit, ne? Wenn man sagt, die Zeit ist geprägt von ja dem Gegenteil, ich sag mal so ganz unsauber, die ganze New Work-Bewegung, die ja sagt, so missverstanden das auch sein mag, aber die ja sagt, ja, doch. Natürlich müssen Organisationen, Schrägstrich Unternehmen im engeren Sinne, Orte der Menschwerdung sein. Ja, müssen das bieten. Und so kann man das ja zumindest so ein bisschen erklären, das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, diese ideologisch geprägten Aufschreie gegen nämlich genau diese Thesen, Oder würdest du sie dir noch anders erklären, dass es da auch
Nee,
Widerstand gibt?
ich glaube, dass Organisationen eben, indem sie sich menschlich geben, versuchen, etwas anzubieten, was sie eigentlich gar nicht anbieten sollten, nämlich einen allumfassenden Lebenszusammenhang und damit sich auf eine totale Ebene hochschwingen, die die Organisation oder das Unternehmen oft überhöht. Es geht aber gar nicht darum, das zu tun. Und wenn ich sage, eine Organisation ist eine Zumutung, dann heißt das ja nicht, dass ich das trotzdem schlecht finde, dass es Organisationen gibt. Organisationen sind was ganz Wunderbares, nur man darf sie nicht so ernst nehmen. Das ist nur eine Möglichkeit, Handeln zu koordinieren und zu etwas Größerem zu kommen, was man alleine nicht schaffen könnte. Das ist also eine ganz große Erfindung der Menschheit, dass wir mit überhaupt Organisationen haben. Das ist toll, das ist super. Nur es ist eben nur ein Teil von Leben, dass man zur Arbeit geht und dort eine bestimmte gewollte Leistung in Abstimmung mit anderen erbringt. Und dann gibt es den, und da geht ein Mensch hin und der Mensch geht auch wieder raus und hat andere soziale Bezüge, aus denen er oder sie sich auch nähert. Und wenn die Organisation jetzt plötzlich alles machen möchte oder anbietet, alles zu tun, um dann noch mehr Leistung zu bekommen, dann ist das nur eine perfide Form von Manipulation, der man sich als aufgeklärter Mensch entziehen sollte oder wenigstens verstehen sollte, was da gerade passiert, um sich dann selbst in Distanz dazu bringen zu können. Dass man nicht alle Erwartungen, die so eine total anmutende Organisation an einen richtet, auch tatsächlich erfüllen möchte, sondern sagt, ja, das habt ihr jetzt lustig gemacht mit eurer Forderung, dass ich jetzt mich ganz doll einbringen soll und total begeistert sein soll von dem, was hier passiert. Aber ehrlich gesagt, ich glaub's euch nicht. Ich mache trotzdem meine Arbeit, aber lass mal gut sein.
Ja, jetzt sind wir auch mittendrin. Ihr sagt ja auch, dass die Organisation keinen Zugriff auf den ganzen Menschen haben darf, ne? Also den haben jetzt nur Klöster, Sekten, Terrormilizen. Du hast gerade schon das Stichwort genannt, die totale Organisation. Also das ist ja auch einleuchtend, dass es dann diese Beispiele machen es ja sehr deutlich, was das denn dann bedeuten würde, Zugriff auf den ganzen Menschen zu haben. Bei der ganzen Debatte um den ganzen Menschen wird ja aber auch meist aus Sicht der Mitarbeitenden argumentiert, ne? Also eigentlich ja, dass sie sozusagen den Wunsch haben, als ganzer Mensch gesehen zu werden, dass sie Stärken und Schwächen haben dürfen, dass sie ein Leben außerhalb der Organisation haben dürfen, statt eben nur als Leistungserbringer funktionieren zu müssen. Ja, also das wirkt doch ganz so, als wollten dann eigentlich die Mitarbeiter, die sagen, ich möchte als ganzer Mensch gesehen haben, eigentlich nicht, dass sie jetzt sich mit Haut und Haaren der Organisation verschreiben, sondern dass sie eigentlich damit das Gegenteil meinen.
Erstmal der Mensch oder die Menschen sind ja nicht gleich und sie sind auch durchaus widersprüchlich. Das heißt, man kann ja sehr wohl, also eine Organisation kann ein Identitätsangebot machen. Wenn dieses Identitätsangebot aber keines ist, wo man sagt, Mensch, ich bin stolz darauf, bei Metaplan zu arbeiten, zum Beispiel. Oder ich bin stolz darauf, bei Bertelsmann zu arbeiten. Oder da kann man ja auch sagen, das ist toll und dann kann man das sagen oder das macht Spaß oder man kriegt Anerkennung, ist alles gut. In dem Moment, in dem das Unternehmen aber sagt, zum Beispiel im Behavioral Branding Ansatz, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist Botschafterin für dieses Unternehmen und hat in jedem Moment in seinem Leben die Marke zu transportieren. Ich nee, stopp, danke, das ist mir als Angebot zu viel, das ist eine Aufforderung, dass ich mich unterwerfe. Ich als Mensch, als ganzer Mensch mich unterwerfe unter eine Idee einer Organisation, der ich mich nicht verschrieben habe, sondern in der ich nur arbeite. So, das passt dann eben nicht.
Genau.
Da
Aber
ist
so
die Grenze zu
andersrum, und
ziehen.
was ist, wenn einer das aber gerne hätte? Also, was machen wir mit den Menschen, ich sage es extra nochmal so, die in Organisationen aber ihre Heimat suchen, ihre Familie, ihre Freunde, die einfach gerne das so möchten. Also die wollen halt ihr Leben erstmal zumindest für eine bestimmte Lebensphase der Arbeit verschreiben. Was machen wir denn mit denen?
Naja, ich würde sagen, zu Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das ist mir, das Wollen kann ich ja auch verstehen. Also, wenn man Identität bilden möchte, dass man dazugehören möchte, dass man Freunde findet in der Organisation, all das, also das ist vollkommen legitim. Aber der Anspruch und der Glaube, das der Organisation zuzuweisen, all diese Wünsche, die als Mensch völlig legitim sind, der überfordert wiederum die Organisation, weil das ist nicht das, was sie bringt. Und wenn eine Organisation eher als Familie sich beschreibt, die allumfassend auffängt und viele, viele Bedürfnisse befriedigt, dann heißt das auch, dass diese Familie dann, also diese familienartige Organisation, auch Forderungen an die Mitarbeitenden hat, die über das hinausgehen, was sie dann wieder bereit sind zu leisten. Und das sind denn die Nebenwirkungen. Also, wenn ich auf der einen Seite sage, ich habe hier ganz tolle Freunde und so weiter, dann kann es aber auch sein, dass diese Freunde merken, oh, mit der Schichtplanung hat es jetzt aber nicht funktioniert. Und da rufen dann die Kolleginnen auch am Wochenende an und sagen, komm, du musst mal reinkommen. Wir haben hier mit der Schicht ein Problem. Ah, okay, kein Problem. Selbstverständlich, ich komme auch am Wochenende rein, weil meine Familie mich ruft. So, das merkt man dann aber relativ schnell, dass dann die eine Familie, die zu Hause nämlich gerade das Mittagessen anfangen wollte, ein bisschen bedröppelt guckt, wenn die andere Familie anruft und sagt, ja, du musst bitte zum Schichtdienst erscheinen. So, das macht man aber, weil man ja kollegial verpflichtet ist und führt dann in persönliche Konflikte hinein, die von der Organisation getriggert werden und dann natürlich die Organisation auch dazu verleiten, die Redundanz in der Planung nicht zu schaffen, die nötig wäre, um jemanden nicht vom Mittagstisch am Sonntag wegzuholen. So, und das ist leichter, wenn man sagt, es gibt eine Organisation, ich gehe dahin, ich kriege mein Geld, ich finde vielleicht auch Freunde, ich finde Kollegialität und alles mögliche andere, aber das ist keine Familie, das ist eine Art und Weise, Geld zu verdienen, kluge Dinge zu tun, sinnvolle Dinge zu tun, nette Menschen kennenzulernen, aber es ist nicht eine Familie, die mich vereinnahmt. Und dann habe ich ein Leben und dieses Leben besteht unter anderem aus meinem Leben in der Organisation, aber auch aus anderen Dingen, aus Freunden, aus Familie, aus meinen Prägungen von früher und den Erwartungen, die ich an mich selber habe oder andere an mich haben.
Genau, und den Unterschied sieht man dann ja auch deutlich, dass man nämlich in seiner Familie in der Regel nicht rausgeschmissen wird, nur weil man mal den Müll nicht runtergebracht hat. Und wenn man aber gegen die Mitgliedschaftsbedingungen einer Organisation verstößt, dann wird man gekündigt. Ja.
Ja, zynisch
Und
heißt das dann, du weißt, wir sind eine Familie und wir haben beschlossen, dich zur Adoption freizugeben.
genau. Ich möchte mal eine Stelle aus eurem Buch zitieren, gleich auch in der Einleitung zu lesen. Zu den Missverständnissen, die das Dasein in Organisationen unnötig schwer machen, gehört die Annahme, Kern und Kernproblem einer Organisation seien die Menschen, die in ihr arbeiten. Diese Unterstellung macht den Einzelnen zum Puffer, der jedes Organisationsversagen auffangen muss. Bevor du dazu antwortest, ich hatte letztens ein sehr schönes Streitgespräch mit Marion King von Les Enfants Terribles. Findest du, liebe Hörerin, lieber Hörer, hier im Podcast als Episode 105, die ganz wunderbar diese Selbstverständlichkeit demonstrierte, mit der angenommen wird, dass Organisationen aus Menschen bestehen. Ich meinte, ja, aber wenn Organisationen aus Menschen bestehen, dann sind ja auch die Menschen schuld an allem, was nicht gut funktioniert. Woraufhin sie sehr beherzt antwortete, ja, aber das sind sie doch auch. Und an einer anderen Stelle im Gespräch meinte sie dann, ja, na klar können Menschen die Organisation verändern, denn Organisationen bestehen aus Menschen und Menschen können doch gestalten. So ungefähr hat sie es formuliert. Und ich bin mir sicher, da können die meisten beim Zuhören auch sehr gut mitgehen und sagen, ja, genau, so ist es doch. Wie erklärst du es denn, Kai?
Also in Organisationen arbeiten auch Menschen und diese Menschen sind ja auch der Träger dieser Organisation. Wenn wir von Strukturen sprechen, dann müssten wir eigentlich das Wort Erwartungsstrukturen verwenden. Also eine Struktur, eine Organisationsstruktur ist letztlich das, was in den Gedächtnisspuren der Einzelnen als handlungsleitendes oder orientierendes hängen geblieben ist und deswegen dazu führt, dass man der Chefin Folge leistet, dass man der Strategie Folge leistet, dass man am Morgen seine Stechkarte durch das Gerät zieht. Das sind alles Dinge, die nur dann funktionieren, wenn sie als Erwartungsstrukturen in den Köpfen der Menschen sind. Insofern kann man sich überlegen, was ist eigentlich eine Organisation? Eine Organisation ist das, was sich in den Köpfen derer abbildet, die mit der Organisation zu tun haben. Und insofern kommen wir an Menschen nie vorbei. Das will ja auch keiner. Dann gibt es noch teilweise natürlich hochtechnisierte Prozesse, die auch zur Organisation gehören, die aber dann auch irgendwann wieder anschließen an Menschen. Also ja, Menschen bestehen aus, Organisationen bestehen aus Menschen. Soweit. Aber das Phänomen Organisation, nämlich dass lauter Menschen und technische Systeme zusammenkommen und das dann halbwegs koordiniert wirkt und einen Zweck erfüllt oder nicht, aber jedenfalls versucht, einem Zweck nahe zu kommen. Dieses Phänomen Organisation ist eines, was sich erst aus diesem völlig unübersichtlichen und komplexen Zusammenspiel ergibt. Organisation ist so eigentlich nur ein emergentes. Sie ist als Adressat als solches gar nicht da, sondern das, was passiert, wenn Menschen versuchen, koordiniert zusammenzuarbeiten in diesem sozialen System, dann das nennen wir dann Organisation, um es beschreiben zu können und um eine Ebene zu bekommen, die nicht immer nur heißt, was denkst denn du oder wie fühlst du dich dabei, sondern eine Ebene, die sagt, aha, wir haben hier eine Vorschrift erlassen und die beachtet aber keiner. Es gibt aber eine kluge Umgehung dazu. Und aha, da ist eine formale Organisation, eine Informalität dazu. Und wenn wir das jetzt verändern wollen, dann müssten wir vielleicht gucken, ob wir die Regeln ändern oder ob wir die Interpretation der Informalität ändern. Und dann kommt auch schon wieder Veränderung in die Organisation rein. Und wenn ich das aber als analytisch, zum Beispiel als Beraterin, als Berater betrachte, dann ist noch gar nichts passiert. Dann ist erstmal nur ein kleines Stück Erkenntnis bei mir passiert. Ändern tut sich die Organisation wieder nur, wenn ich es schaffe, dass diejenigen, die dann diese Organisation in ihren Köpfen tragen, diese neue Organisation in den Köpfen tragen. Das bekommen sie nur hin, indem sie versuchen, miteinander zu lernen und Lernerfahrungen zu machen, oft im Gespräch, Sprache als Chance für Verständigung und für Frieden in der Welt. Also der Versuch, zusammen zu neuen Strukturen, zu neuen Erwartungen aneinander und an die Organisation zu kommen. So, insofern ist das alles total verwoben. Es ist immer auch der Mensch da und das ist ja auch das Verwirrende. Es geht eigentlich darum zu verstehen, wie die Logiken einer Organisation sind, was Organisation so macht und das mit Begriffen zu fassen. Und wenn man das aber versteht, dann kriegt man es nur geändert, wenn man es mit Menschen im Gespräch versucht zu verändern, also zu verstehen und die Interessen in Abgleich zu bringen und die Machtverhältnisse zu verstehen, um dann Entscheidungen zu treffen, die auch getragen werden und weiter kommuniziert werden und nach denen gehandelt wird. Mhm. So passiert dann eine Veränderung in der Organisation.
Mhm. Ja, spannend. Also da sind wir tatsächlich dann doch gar nicht so ganz auf einer Linie, wenn ich dir so zuhöre.
Ja, bitte.
Weil ich würde tatsächlich nicht sagen, dass die Organisationen aus Menschen bestehen, sondern würde hier tatsächlich, also ich finde hier sehr hilfreich, ja, diese Unterscheidung zwischen dem Individuum und eben der Person, ne, die ja wiederum auch in der Organisation ein Strukturelement ist, und eben der Rolle, die dann von einer Person eingenommen werden kann. Aber bleiben wir erstmal so, ne? Also das ist ja der liebe Herr Luhmann, der uns da eigentlich ganz gut beschenkt hat, ne? Mit so einer Idee von, es gibt eben diese Person, die eigentlich auch in Kommunikation erzeugt wird. Und ich habe mir hier tatsächlich auch so ein Zitat nochmal rausgesucht. Und zwar schreibt er ja in Organisation und Entscheidung, der Begriff Person soll uns unter Rückgriff auf einen alten Sprachgebrauch dazu dienen, also alter Sprachgebrauch, damit meint er ja Personare durchtönen, ne, durch so eine Maske. Mhm. Sowohl Autor als auch Adresse als auch ein Thema in Kommunikationssystemen zu bezeichnen. Aber ich will jetzt auch mit dir gar nicht hier in so einen Lupan-Dialog gehen. Ich glaube, da.
Was ich jetzt gerade getan habe, ich habe sozusagen versucht, umgangssprachlich klar zu machen, worum es mir geht. Und, und die Schärfe, also auch, ob es um eine Handlungskoordination oder Kommunikation geht in sozialen Systemen, da ist es praktisch häufig nicht so entscheidend. Aber da hat Judith, meine Co-Autorin, auch noch eine dezidiertere Meinung dazu. Mhm. Ich bleibe oft in einer sehr umschreibenden Form, die nicht ganz so scharf ist, damit man versteht, was ich meine.
Ja, genau. Ja, also deshalb habe ich jetzt auch fast gedacht, dass du es deshalb gemacht hast. Ich frage mich nur eben, ob man damit eben dann auf diesen Punkt so kommt, ne, den ich auch gerade eingangs beschrieben habe. Denn ich glaube, also ich nehme es schon so wahr, es gibt doch sehr große Unterschiede, was das dann auch bedeutet im Einzelnen, wenn man dann nämlich auf die Folgen guckt. Also wenn jetzt jemand sagt, ein System besteht aus Menschen, dann ist man natürlich auch ganz schnell bei der Idee, man könne eben Systeme verändern, also sprich Organisationen verändern, Unternehmen verändern, wenn sich die Menschen verändern. Ne? Und das, was ihr ja auch sagt, ist, Systeme ändern sich vor allen Dingen durch eine Veränderung der Struktur. Und die wiederum erzeugt dann eben auch ein anderes Verhalten und vielleicht sogar dann auch eine Veränderung des Menschen in seinem Denken und Fühlen. Ne? Weil das sind ja immer so diese drei Ebenen. So, und ich glaube, es ist ja doch sehr folgenschwer, wenn man sagt, nee, Systeme bestehen aus Kommunikation. Und die Menschen an sich kommen in der Organisation eigentlich gar nicht vor, sondern ein Teil von ihnen kommt vor, nämlich das Abbild. Also sie kommen als Personen vor, als Erwartungsbündel. So, und das macht einen Riesenunterschied, weil dann fokussiert man sich bei der Führung und Beratung nämlich eher auf problematische Kommunikationsmuster.
Völlig, völlig richtig. Also ich bin analytisch mit dir ganz einer Meinung. Also wir würden ja immer sagen, es geht immer darum, dass die Verhältnisse das Verhalten prägen und nicht umgekehrt. Oder dass, wenn wir es ein bisschen weniger hart sagen, es ist deutlich effektiver, wenn man Veränderungen herbeiführen möchte, bei den Verhältnissen anzusetzen und diese zu ändern, als beim Verhalten der Einzelnen anzusetzen. So, und das beschreibt das, was du gesagt hast gerade. Aber wenn du diese Verhältnisse ändern willst, dann kannst du ja nicht einfach sagen, jetzt bitte Verhältnisse ändert euch, so wie Kalif Storch Mut Tabor ruft oder so.
Kann man versuchen.
Ja. Und manches, was als Change Management verkauft wird, kommt mir genauso vor, ehrlich gesagt. Aber wenn wir also davon ausgehen, dass ein Rufen von es möge sich jetzt verändern nicht funktioniert, dann braucht es ja irgendeine Form von Änderung der Erwartungsstrukturen in den Köpfen derer, die in dieser Organisation arbeiten, damit diese neue Idee oder die Veränderung, die man haben möchte, überhaupt zur Welt kommt. Hm. Sonst bleibt es eine Idee.
Ich stimme nicht ganz zu, merke ich. Weil, also ich würde eher sagen, wenn sich das in den Köpfen ändert, ne, dann hat sich das aber in der Organisation immer noch nicht geändert. Also ich glaube, der Move muss ja sein, dass die Kommunikation sich verändert. Also sprich, die Erwartungsstrukturen sich so ändern, dass eben dann ein anderes Verhalten gezeigt wird. Das ja, was dann die Person sich dabei denkt und ob sie da und irgendwie, ob sie glaubt, das ist aber Quatsch oder ob sie es vielleicht eigentlich gar nicht verstanden hat, sondern trotzdem irgendwas tut, das steht doch dann auf einem anderen Blatt, oder?
Das ist richtig. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, in unserer Arbeit sind wir häufig mit kleineren Gruppen dabei, fangen mit kleineren Gruppen an und versuchen mit denen Ideen zu entwickeln, also von unserer Organisationsexpertise begleitet, Ideen zu entwickeln, wie es auch gehen könnte. Was sind also Handlungsäquivalente für das, was wir heute da haben? Wenn wir das gemacht haben und es eine kleinere Gruppe gibt, sei es eine Stabsabteilung, sei es der Vorstand, die Geschäftsführung, dann ist diese Gruppe schon mal klar darüber, wie die Organisation sein sollte und trifft eine Entscheidung. Diese Entscheidungen, die müssen dann aber nicht, die können dann nicht per E-Mail an alle gemacht werden, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ankommt, was im Moment in den Köpfen des Vorstandsgremiums ist, dass das Gleiche ist, ist dann relativ unwahrscheinlich. Wenn man also eine Veränderung will, muss man dafür sorgen, dass nachvollziehbar gemacht werden kann, was gewollt wurde und damit und Prozesse initiieren, die, ich würde es nennen, soziale Konstruktionen von Wirklichkeiten sind. Also eine Organisation ist eine Wirklichkeit, die Akteure umgibt. Und wenn man diese Wirklichkeit ändern will, muss man versuchen, sozial, also untereinander in den jeweiligen Arbeitskontexten, muss man versuchen, diese Organisation neu zu denken, neu zu bauen, die Wirklichkeit neu zu konstruieren.
Genau, so. Und da habt ihr ja auch, arbeitet ihr ja auch sehr damit zu sagen, da müssen wir an die Formalstruktur ran und dann muss man eben einen neuen Prozess einführen oder man muss eben mal ein bestimmtes Meeting abschaffen, weil das eigentlich immer, wenn das Meeting stattfindet, danach irgendwie immer das Problem weitergeht. Und dann sind wir ja genau bei der Veränderung der Verhältnisse, ne? Und dem folgt dann anderes Verhalten.
Aber ein Meeting abzuschaffen, ich habe ein Beispiel dafür, es gab einmal ein Unternehmen, das hatte eine Führungsstruktur verändert und zwar wurde die alte Standortlogik aufgegeben und es sollte nach Produktgruppen geführt werden. Deswegen gab es dann Meetings entsprechend der Produktgruppen. In einem der Standorte wurde auch dann dieses Meeting, was pro Standort und pro Produktionsstandort gemacht wurde, auch abgeschafft, was aber nicht dazu führte, dass das Meeting abgeschafft wurde, sondern das Meeting ging einfach weiter, weil es eine Koordinationsnotwendigkeit gab am Standort und diese nicht durch das neue Meeting aufgefangen wurde. Also Menschen sind ja klug, die da in den Organisationen rumlaufen, die suchen sich ja Wege, um ihren Job zu machen. Und mancher versucht, die Verhältnisse zu ändern, scheitert daran, dass die Leute merken, das wird so nicht funktionieren und dann einfach weitermachen wie vorher oder einen anderen Weg finden, es klug zu umgehen. Und wenn, Sie gehen jetzt mal davon aus, dass die Organisationsgestalterin aber trotzdem eine gute Idee hatte, dann müsste sie viel dafür tun, dass das, was von den Leuten als richtig empfunden wird oder gesehen wird, dass sie das trotzdem ändern kann, dann müssen die auch tatsächlich was machen. Also sie müssen tatsächlich auch den neuen formalen Regeln Folge leisten oder jedenfalls ungefähr Folge leisten, damit dieser Impuls zur Veränderung der Organisation auch tatsächlich ankommt als eine organisationale Änderung.
Ja, genau. Ja, also was mir gerade gut gefällt so an unserem Gespräch und wenn ich dich so höre, ist, ich glaube, es kann so ganz versöhnlich sein zu sagen, ich meine, na klar arbeiten wir mit den Menschen, wenn wir an Organisationen arbeiten, aber wir haben natürlich eine andere Idee davon, woran wir da gerade arbeiten. Ja, und das macht, glaube ich, den Unterschied. Also wir arbeiten mit den Menschen an der Organisation und nicht wir arbeiten mit den Menschen an den Menschen, damit dann irgendwann mal vielleicht auch die Organisation erfolgreicher ist. Ne?
Also das ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel aus dem aktuellen Beratungsprojekt, wenn festgestellt wird, dass in einer bestimmten Position andauernd die Leute weggehen, weil sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, dann kann man entweder sagen, man verschreibt ihnen ein Resilienztraining. Das war tatsächlich der Vorschlag. Oder man kann sagen, man guckt sich doch mal diese Position an, ob man die nicht anders gestalten kann, sodass sie vielleicht besser auszuhalten ist für die Mitglieder der Organisation. Und das sind die beiden Sichtweisen. Und dann kann man sich überlegen, und das kann durchaus sein, wenn von 100 Personen 99 es gut aushalten, diese Position zu bekleiden und eine Person nicht, dann mag es sinnvoll sein, dass man diese Person stärkt oder ihr eine neue Position gibt. Aber wenn es mehrere sind, dann lohnt es sich, über die Strukturen nachzudenken und dann dort anzusetzen. Es
Ja.
sind unterschiedliche Hebel und man möge doch als Organisationsgestalterin, als Organisationsgestalter überlegen, welchen Hebel man versucht zu bewegen, ob der überhaupt mit irgendwas verbunden ist, ob der überhaupt irgendwas bewirken kann oder welcher Hebel denn derjenige ist, der am meisten bewirken kann. Und
Ja.
unsere Erfahrung in Arbeit mit Organisationen, häufig sind es die Strukturen viel häufiger als die Arbeit am Einzelnen.
Genau. Ich finde das Beispiel auch, was du gerade gebracht hast, auch deshalb nochmal so gut, weil man das so deutlich machen kann. Ich meine, wenn ein bestimmtes Problem doch durch eine bestimmte Person erzeugt wird, oder sagen wir jetzt dann in dem Fall mal Menschen, und man würde den Menschen entlassen, dann müsste das Problem ja aufhören. Und das tut es eben ganz oft nicht, ne? Und ich meine, schon allein daran zeigt sich ja, die Organisation hat eben so eine Art Eigenlogik, die da so vor sich hin prozessiert, die dann eben doch ein großes Stück auch unabhängig davon ist, wer denn nun jetzt, also welche Person denn da nun tatsächlich gerade wirkt. Und das, ich meine, das müsste doch eigentlich jedem einleuchten, dieses
Es
Beispiel, ne?
gibt ja ganz einfache, also jeder hat vielleicht schon mal beobachtet, der in einer Organisation arbeitet. Man sagt, diese beiden Abteilungen, die können einfach gar nicht miteinander. Wir würden sagen, ja klar, die sind ja auch strukturell in Konflikt zueinander gesetzt, aber die müssen doch viel besser miteinander zusammenarbeiten können. Jetzt setzen wir doch mal diesen Mitarbeiter vom Marketing in den Vertrieb. Und dann muss der in der Vertriebsmannschaft mitarbeiten und dann versteht er ja beide Seiten und dann wird alles viel harmonischer werden. Kaum ist der Kerl 2 Wochen im Vertrieb, fängt er an zu reden wie diese Vertriebsleute. Da ist ihm plötzlich das Branding egal. Das kann doch nicht sein. Er hat doch vorher an unserer Marke mitgearbeitet. So, und das zeigt, glaube ich, diese wunderbare prägende Kraft, die Organisationen haben, die Strukturen haben, Teilorganisationen, wir nennen das lokale Rationalitäten, die dann einfach durchschlagen und in eine Rolle reinzwingen, die, wenn man vor 3 Wochen mit ihm geredet hätte, man nicht erwartet hätte.
Ja, total. Na, ich habe gerade noch mal so gedacht, was ist da eigentlich los, dass gerade so viel Energie in dem Thema ist, ne? Also vielleicht noch mal so ganz zurück zum Anfang. Wieso wird denn da gerade mit so harten Bandagen gekämpft? Oder wieso wird es da auch so emotional bei diesem ganzen Thema? Wie erklärst du dir das? Wie erklärt ihr euch das? Wie tauscht ihr euch darüber aus? Was wäre denn jetzt zu tun? Oder ist das genau gut? Oder wie gehen wir damit um?
Also wir verstehen unser Buch als ein Angebot zum Diskurs und sehen das wirklich komplett unideologisch. Das heißt, wir glauben daran, dass man verschiedene Sichtweisen auf unser Zusammenarbeiten in Organisationen haben kann und dass unterschiedliche Sichtweisen, auch unterschiedliche soziologische Theorien beispielsweise, sehr hilfreich sein können, um bestimmte Fragen zu bearbeiten. Und ich verstehe aber, dass einige Menschen in den letzten Jahren als Epigonen oder als Jünger einer bestimmten Theorie oder Lehre durch die Welt gelaufen sind und auch viel Bestätigung bekommen haben, sei es dadurch, dass sie als Berater gebucht wurden oder dass sie sich in großen Kampagnen in der eigenen Organisation haben feiern lassen. Also da gab es sehr viel positive Resonanz. Und dann führt es ja dazu, dass man denkt, das ist dann auch richtig. Das muss aber nicht so sein. Und ich verstehe, dass Einzelne sich angegriffen fühlen in ihrem So-Sein, weil sie das als absolut gesetzt haben und nicht erkennen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, auf dieselbe Sache zu schauen. So. Und da, das ist jetzt ein, also unsererseits ist ein Diskussionsangebot. Ich komme ja auch nicht immer aus der Soziologie. Ich hab mich in meiner Dissertation ganz viel mit Habermas beschäftigt. Das wird da, du mein Habermas, muss man nicht viel drüber sagen, missverstandener Streit, aber das hilft mir manchmal. Ja, und das hilft mir manchmal, dass ich verstehe, was eine ideale Kommunikationsgemeinschaft ist und dass es da Unterschiede gibt zur realen. Das sind alles Dinge, die klug sind und die nutze ich vielleicht nicht so häufig, wie ich Luhmann nutze oder Giddens nutze oder ähnliche. Aber das ist alles Dinge, die kann man nutzen, um zu verstehen, was dann in der Welt um uns herum passiert. Und je mehr Menschen das verstehen, desto entspannter kann man mit diesem Phänomen Organisation umgehen, desto unemotionaler kann man dieses dieses Zusammenarbeiten auch beschreiben und fassen. Und das wäre eigentlich das ist eigentlich unser Beitrag, dass wir sagen, wir sind weiter dabei, uns selber besser zu verstehen. Und wenn wir uns besser verstehen, dann haben wir einen weiteren Schritt in der Aufklärung getan, dann sind wir einen weiteren Schritt in der Moderne. Ich glaube ja, dass die Moderne noch nicht vorbei ist.
So. Ja, und dann vielleicht noch so zum Abschluss, und was wird dann dadurch besser im Idealfall?
Naja, besser ist, dass wir mehr Menschen haben, die bereit sind, im Denken zu orientieren und Begriffe haben, mit denen sie ihre Welt begreifen und nicht irgendwelchen Ideologien oder Glaubensrichtungen hinterherlaufen müssen. Die gleichen Menschen, die solchen Glaubensrichtungen hinterherlaufen, sind ja auch die, die sich vielleicht auch politisch nicht von Fakten, von Verstehen, von Verständigung führen lassen, sondern von anderen Glaubensrichtungen. Ich glaube, dass wir, mein Glaube, ist eher ein universalistischer, dass wir gemeinsame Werte als Menschen zu verteidigen haben. Jetzt kommt mein Wirtschaftsethik wieder durch, ne? Aber also, dass wir als Menschen Werte haben, die wir gemeinschaftlich verfolgen können und auch müssen und sollen. Das ist die Aufforderung, die wir haben. Und wenn wir es schaffen, Organisationen nicht heilig zu sprechen oder zu ideologisieren, dann haben wir eine gute Chance, im Gespräch, in der Verständigung miteinander besser und friedvoller miteinander zu arbeiten und zu leben.
Wunderbar. Vielen Dank, Kai, dass du heute bei mir warst und mal wieder ein Fest gemeinsam mit dir nachzudenken.
Bis Vielen Dank, Christina, für die Einladung.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.